Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
Willkommen zum Kompressor-Podcast mit Max Oppel im Studio. Großbritannien. Popland. Land der Klassenunterschiede. Brexit-Land. Und jetzt die Wahl in 2 Wochen. Fuck Boris heißt einer der Slogans. Auch musikalisch schon verewigt. Rule number 2, don't make the promise. If you can't keep the deal, then just be honest. Just be honest. I can never die, I'm Chuck Norris. Chuck Norris. Fuck the government and fuck Boris, yeah. I'm a villain, kill him when I'm borrowing. Am Dienstag war ja Deadline für die Bürger Großbritanniens für die Teilnahme an der Wahl zum Unterhaus am 12. Dezember. Kurz vor Torschluss haben sich jetzt am Montag doch noch Musiker und Kulturschaffende aufgerafft und sich zur Labour-Opposition und deren Chef Jeremy Corbyn bekannt. Die Partei ihrerseits hatte am Sonntag eine Charta für die Künste und kulturelle Renaissance im Wert von 1 Milliarde Pfund verkündet. Ja, ob Corbyn das helfen wird, das ist am Ende doch fraglich, denn die Umfragen sehen die Brexiteers und Johnson vorne. Kulturjournalist Robert Rothiefer lebt in London und er beobachtet die Musik, die Kunst wie auch die Polizene. Ich grüße Sie.
Ja, hallo.
Herr Rothiefer, Rapper Stormzy und eine Reihe anderer Musiker haben sich jetzt doch noch zur Opposition bekannt. Warum so spät und so zögerlich?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich meine, diese Bewegung Grime for Corbyn zum Beispiel, die war eine ganz wesentliche bei den Wahlen 2017 und die schien eingeschlafen zu sein. Es gab da auch einen Artikel im Guardian, wo viele der Proponenten der damaligen Plattform Grime for Corbyn gesagt haben, dass sie sich eigentlich ein bisschen vernachlässigt gefühlt haben. Es wurde dann, nachdem die Wahl geschlagen war, der Kontakt zu ihnen nicht gehalten, Versprechen nicht eingehalten. Wobei man ja sagen muss, Labour hat die Wahl auch nicht gewonnen, daher gab es wenig Versprechen einzuhalten. Ja. Aber dann überraschenderweise hat sich das alles gewandelt und ganz, ganz kurz, also Sie haben ja gerade Stormzy schon erwähnt, aber sehr viele andere sind da jetzt mit dabei, auch wieder Akala, der ein ganz besonders artikulierter politischer Rapper ist, aber auch Kano und dann haben wir auch eine Singer-Songwriterin wie Nadine Shah zum Beispiel oder Katy B dabei, also wirklich eine größere Bandbreite und auch etablierte Namen wie zum Beispiel Lily Allen, die jetzt dann doch bei dieser Präsentation Arts for All rausgekommen sind, aber es gibt auch einen großen Brief, wie der an den Guardian geschrieben haben. MIA ist da unter anderem auch dabei und Jamelia, wo sie sich hinter Jeremy Corbyn stellen und auch eben diese Plattform Grime for Corbyn, die wird jetzt wieder sehr aktiv und ich glaube, es ist ein bisschen so, dass es eine Enttäuschung gegeben hat, wenn Sie mich fragen, warum so spät. Es gab sicher eine Enttäuschung über Jeremy Corbyn wegen seines Standpunkts zum Brexit, der so irgendwie herumlaviert ist. Ne? Also wir wollen unsere Leave-Voters, die Leute, die für den Austritt gestimmt haben, nicht verstören. Wir wollen aber gleichzeitig, wir wollen unsere Basis halten, aber gleichzeitig auch die Remainers ein bisschen zufriedenstellen. Diese jüngere Klientel, die will ganz entschiedene Worte zum Thema Brexit hören.
Mhm. Die wollen nämlich nicht, dass ausgetreten wird. Was aber ansonsten bei der ja eigentlich linksorientierten Klientel wie Musiker und Künstlern nicht immer so eindeutig ist, oder? Oder warum tut man sich da so schwer, Positionen zu beziehen?
Naja, also ich denke, in Sachen Brexit sind sich die Künstler relativ einig. Die einzigen, lustigerweise so die ältere Generation, da gibt es ein paar Brexiteers. Ne? Also es gibt ein paar Leute von Michael Caine bis Roger Daltrey, also so die Boomers, ja, die nostalgisch genauso wie ihr Publikum zurückblicken auf die Zeiten, als es noch keine EU gab und die Welt noch die alte und vermeintlich bessere war. Ne?
Okay, aber, Boomer.
Ja, aber ansonsten, also von der jungen Generation, da geht es ja auch um ganz handfeste wirtschaftliche Interessen, kann man auch sagen, das ist nicht nur Idealismus, sondern da geht es auch einfach darum, dass ja sehr viel die britischen Künstlerinnen und Künstler davon leben, dass sie in Europa auf Tour gehen und das scheint alles unglaublich wahnsinnig schwierig zu werden, potenziell mit dem Brexit und daher würde ich sagen, also in Sachen Brexit ist eigentlich die junge Generation von Musikerinnen und Musikern sehr vereint dagegen.
Und diese längere Apathie, Sie haben gesagt, da hat eben eine Verletzung stattgefunden, da ist was nicht eingelöst worden. Dennoch gibt es ja auch Bands wie Coldplay, die auch eine wahnsinnig globale Wirkung haben. Die haben sich jetzt für die Liberaldemokraten ausgesprochen, jedenfalls Chris Martin.
Ja, die Liberaldemokraten, die ja, das muss man dazu sagen, in Sachen Brexit wesentlich strenger sind als Labour, die sagen, wenn sie an die Macht kämen, wo jeder weiß, dass das nicht passieren wird, aber falls sie die Mehrheit erringen würden im Unterhaus, dann würden sie den Brexit einfach abblasen. Aber vor allem sind die Liberaldemokraten jetzt gerade dabei zu versuchen, bei den Remainers, die es unter den konservativen Wählern gibt, dort irgendwie Sitze zu erobern. Das scheint nach Umfragen nicht ganz zu funktionieren, aber insofern ist Chris Martin von Coldplay gar nicht so schlecht, ja, in diesem Fall positioniert, weil sein Publikum, Coldplay sind ja in Großbritannien nicht sozusagen die coole Band, sondern das ist die Band, von der man sich vorstellt, dass ein etwas liberal eingestellter Mensch, der sich doch irgendwie aus der weißen oberen Mittelschicht kommt, sich das gut anhören könnte und sich vielleicht von Chris Martin überzeugen lässt. Coldplay sind weniger die Band für die Jugendkultur, die jetzt sozusagen heutzutage die Jungwählerinnen und Jungwähler irgendwie zu den Urnen treibt. Also insofern ist das schon stimmig, dass Chris Martin sich für die Lib Dems eingesetzt hat. Er hat natürlich da auch postwendend viel Spott dafür gekriegt, aber zum Beispiel, dass ein Unterschied ist, früher waren auch so Leute wie so Pop-Intellektuelle, wie also in der Blair-Ära Brian Eno zum Beispiel einer, der die Lib Dems unterstützt hat. Das ist jetzt überhaupt nicht mehr der Fall. Ja? Also diese Leute sind alle hinter Labour.
Und wenn man sich die jüngeren Wähler eben anschaut, die werden mit Sicherheit hinter Songwritern und Singern wie Ed Sheeran stehen. Was machen diese eher Mittelklasse-zentrierten Leute?
Ja, Ed Sheeran ist ein interessanter Fall, denn der hat sich heuer nicht geäußert. 2017 nach der Wahl, im Dezember 2017, hat er sich als großer Fan von Jeremy Corbyn geoutet damals. Ist aber nicht, also bei diesen Briefen als jemand, der sich da unterschreibt, mit dabei. Allerdings hat er nach dem Auftritt von Stormzy in Glastonbury geschwärmt darüber, dass das der perfekte Headline-Auftritt war. Und eine der wichtigen Sachen an diesem Auftritt von Stormzy in Glastonbury dieses Jahr war eben sein Fuck Boris-Statement, das sie am Anfang der Sendung schon ohne Scheu vor bösen Worten zitiert haben.
Genau, hier müssen wir auf jeden Fall mal Klartext sprechen. Robert Roth, war vielleicht, jetzt haben wir ja so viele Namen abgebildet und auch, man merkt ja, es ist eben so vielfältig, wie auch die Brexit-Debatte ist. Aber jetzt, zwei Wochen vor der Wahl, ist die Musikszene aufgewacht, würden Sie so das beschreiben?
Sie ist aufgewacht, etwas spät aufgewacht, aber man muss schon sagen, also es gab in der letzten Woche 351.000 Leute haben sich zum Wählen registriert auf den allerletzten Drücker. Und einerseits sind das natürlich junge Leute, die immer alles bis zum allerletzten Zeitpunkt irgendwie rausschieben, ist das Klischee. Andererseits führen viele das auch direkt auf das Engagement von Stormzy zurück, der eben wirklich auf seinem Instagram-Feed da aufgerufen hat, ihr müsst wählen gehen, ihr müsst euch registrieren. Und das hat dann doch irgendwie eine starke Wirkung, die vielleicht doch gerade noch rechtzeitig gehabt.
Warum ist der Ärger so groß und was hat er mit dem Brexit zu tun?
Naja, also eigentlich mit Brexit, aber auch mit der Austerität. Also wir haben seit 2010 eine Austeritätspolitik hier in Großbritannien und dann gibt es immer wieder so Dinge wie zum Beispiel den Brand des Grenfell Tower. Ja, also Dinge, die vor allem der, wie man hier sagt, BAME, also der Black and Asian Ethnic Minority, die besonders betreffen. Und ja, mit Brexit hat das natürlich insofern was zu tun, als der Brexit die gesamte monopolisiert den politischen Diskurs und monopolisiert auch die gesamte parlamentarische und Regierungsarbeit. Und nachdem der Brexit ja eigentlich doch so eine Nativist, würde man auf Englisch sagen, also so eine grundsätzlich eine englisch-identitätspolitische Sache ist. Also da geht es irgendwie darum, um einen weißen Nationalismus, wenn man das jetzt mit einem amerikanischen Ausdruck sagen würde, ist das doch eher ein weißer Nationalismus, der da zum Tragen kommt. Und gleichzeitig gab es dann noch diesen Skandal, ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern können, einen Windrush-Skandal, wo Leute, die eingewandert sind nach dem Krieg aus der Karibik, die vom britischen Staat gewollt waren als Busschaffner und Postbeamte und was weiß ich, die konnten dann nicht nachweisen, dass sie rechtens in Großbritannien sind und wurden zum Teil deportiert, obwohl sie seit Jahrzehnten in Großbritannien wohnen. Mhm. Alle diese Sachen spielen da mit rein. Das ist ein großer Vertrauensbruch zwischen der Regierung, die auf den Brexit fixiert ist und eben diese nationalistische Agenda verfolgt, und den Leuten, die sich, die auch irgendwie ein bisschen das Gefühl haben, also das habe ich selbst aus eigenen Gesprächen viel gehört, dass sie als Nächste dran sind. Also im Moment wird da über osteuropäische EU-Bürger irgendwie geredet und was das nicht alles für Schmarotzer wären am Sozialstaat, was ja absolut nicht stimmt übrigens. Und in der Hinterhand weiß man auch immer, dass gleichzeitig die rassistischen Gewalttaten stark angestiegen sind. Und da macht sich doch eine gewisse Wut und Frustration breit. Denn es gab ja in Großbritannien immer so diese Illusion, dass es eine multikulturelle Gesellschaft ist. Und auch unter David Cameron war immer so dieses Gefühl, dass das Ganze in unaufhaltsam in Richtung einer Art von Gleichheit so langsam hinschwimmt. Ja. Und Brexit ist eine Zäsur da drin. Brexit hat gesagt, nein. Eigentlich geht es hier um die weiße Identität Englands. Es ist vor allem ein englisches Problem, Brexit, mehr als ein gesamtbritisches. Und diese Leute spüren das.
Das sind natürlich Debatten, die in Deutschland auch absolut aktuell sind. Sie haben noch ein Stichwort eben gegeben, Grenfell Tower, müssen wir vielleicht kurz klären. Da hat es eben diesen Brand gegeben. Und da gab es eben viel Wut bei der schwarzen Minderheit drüber.
Ja, also man muss sich das vorstellen, das ist jetzt in einem Teil von West London, der jetzt sehr wohlhabend ist, aber mit kleinen Inseln der Armut, wo Sozialbauten sind. Und einer dieser Sozialbauten, das war eben schon vor 2 Jahren, der Grenfell Tower, der wurde zur Beschönung der Gegend, wurde der da ausgekleidet auf eine Art, die sich dann als brandgefährlich herausgestellt hat. Und es sind 71 Menschen gestorben bei diesem Brand. Und da gab es ja diese Episode neulich, als der konservative Abgeordnete Jacob Rees-Mogg in einem Interview gesagt hat, die Leute hätten dem Anraten der Feuerwehr, in ihren Wohnungen zu bleiben, das war der offizielle Ratschlag, eigentlich also nicht Folge leisten sollen, wenn sie Common Sense, wie sagt man es, gesunden Hausverstand gehabt hätten.
Und das ist natürlich zynisch, ja.
Ja, unglaublich zynisch für jemand, der selbst in einem Riesenhaus wohnt, ja, und nicht in einem Wolkenkratzer. Und natürlich auch ja nicht gerade Feingefühl gegenüber den Leuten, die da gestorben sind.
Ja, und die angesprochenen Problemviertel, die sind auch Thema im Film Blue Stories. Auch das nochmal ein Beispiel für die Wut, die in der Bevölkerung herrscht. Da gab es regelrechte Gangprügeleien anschließend rund um und in insgesamt 16 Kinos. Eine Rassismusdiskussion, der Frust entlädt sich da. Inwiefern spielt das mit rein in die ganze
Debatte? Ja, das ist eine ganz interessante Rassismusdiskussion, denn die kam eigentlich dadurch zustande. Das ist eigentlich ein Film, der von der BBC mitgetragen wurde. Ich habe ihn gestern selbst gesehen, von einem Rapper, Filmemacher, also Regisseur und Produzent, alles zusammen, namens Rapman, der selbst aus Süd-London kommt, wo es ein großes Gangproblem gibt. Es gibt ein großes Problem mit Messerstechereien, vor allem in London, geradezu eine Epidemie an Messerstechereien. Und dieser Film behandelt das Thema Gangs anhand einer Liebesgeschichte. Man muss sagen, also ich als jemand, der viele Filme in meinem Leben über Jugendkultur gesehen hat, wie das bei Filmen über Jugendkultur so üblich ist, natürlich wird auch ästhetisiert und glorifiziert hier. Gleichzeitig ist es aber so, also dass eine Kinokette, die Kinokette Vue, nachdem ein paar Jugendliche mit Messern aufgetaucht, Macheten, genau, mein Deutsch verlässt mich, aufgetaucht sind bei Kinos, dann beschlossen hat, diesen Film nicht mehr zu zeigen. Das, was natürlich einerseits die beste Werbung war, dieser Film je kriegen konnte, da in anderen Kinoketten ja sehr wohl noch gelaufen ist, und Vue zeigt diesen Film jetzt auch wieder. Aber die Frage war jetzt, wäre das mit einem anderen Film auch passiert? Und ich denke, diese Frage ist berechtigt. Es war natürlich sofort eine Moralpanik, weil dieser Film von einem schwarzen Regisseur ist und weil es um schwarze Jugendliche geht. Und da ist die Angst vor den gewalttätigen Schwarzen, die so ganz tief sitzt in den rassistischen Stereotypen, die ist da irgendwie durchgegangen mit den Managern und dieser Kinokette, die da sofort gesagt hat, müssen wir, also wenn ich mir denke, ich sitze jetzt irgendwie in Großbritannien und höre von den angesprochenen Babyboomern, über die wir vorher gesprochen haben, ungefähr im Wochentakt, wie großartig das war, als damals alle sich Blackboard Jungle angesehen haben und im Kino die Sitze aufgeschlitzt haben, als sie Bill Haley gehört haben, dann wird das irgendwie als eine Heldentat der Jugendkultur gefeiert. Aber in diesem Fall, wo es um schwarze Jugendliche geht, war sofort, nein, es muss verboten werden. Da war sofort große Gefahr. Ich muss sagen, so gestern im Kino, ich habe mich nicht gefürchtet.
Es gab auch keine Schlägerei anschließend.
Es gab ein paar Fistpumps am Schluss. Ja.
Tatsächlich?
Ja, ja.
Aber nicht gegen sie selbst, hoffentlich.
Nein.
Aber es gärt und brodet in den Minderheiten, völlig klar in den sozialen Brennpunkten. Ein anderes Problem sind die Selbstmorde junger Männer, auch junger weißer Männer, die wegen ihrer miesen Situation wirtschaftlich gesehen und auch sozial keinen anderen Ausweg sehen, offensichtlich. Und bevor wir den Song Dead Boys von Sam Fender, der sich um dieses Problem dreht, spielen, Robert Rothiefer, ganz kurz.
Ja, das ist interessant. Also es gibt ja nicht nur Politik, die sich jetzt rein parteipolitisch oder vor einer Wahl äußert, sondern was mir halt auffällt, ist, dass in der britischen Popmusik Themen einfach, also zum Beispiel Feminismus ist ein ganz wahnsinnig wichtiges Thema, aber eben auch auf der anderen Seite so junge Männer, die sich jetzt von der toxischen Männlichkeit lösen. Und das ist zum Beispiel auch eine Geschichte, die im Singer-Songwriter-Genre jetzt ganz in den Mainstream vorgedrungen ist. Und dieser Song von Sam Fender ist ein ganz klassisches Beispiel dafür. Also für Männer unter 30 ist Selbstmord in Großbritannien die häufigste Todesursache nun schon seit einigen Jahren. Mhm. Und das ist ein Thema, dem man sich da angenommen hat. Mit diesem Song, der doch irgendwie eine große Bedeutung angenommen hat, der heißt eben Dead Boys.
The anniversaries are short-lived, but they come back around at a breakneck speed. My heart spins so fast, the centrifugal force could be stuck in the middle. You close your eyes, learn our pain. Nobody ever could explain all the dead boys in our hometown. You close your eyes, learn our pain. Nobody ever could explain all the dead boys in our hometown. All the dead boys in our hometown. I'll tussle with the black dog, some out loud, some in silence. Everybody around here just drained. That's our culture.
In zwei Wochen wählen die Briten ein neues Parlament und glaubt man den Umfragen, dann wird Premier Johnson durchkommen mit seinem Brexit-Plan. Nach fast 4 Jahren im Schwebezustand würde sich dann bewahrheiten, was nicht nur die Jüngeren als Horror und historische Fehlentscheidung empfinden. Auch die Kulturszene changiert seit Jahren zwischen Hysterie und Apathie. Wobei der Brexit nicht nur Katastrophe sein muss, sondern auch Chance sein kann, sagt Schauspielerin Sarah Tom von der Gruppe Gob Squad, die den Brexit dieses Jahr schon in einem Stück verarbeitet hat und zurzeit mit der erfolgreichen Tanzperformance Dancing About im Theater Hau hier in Berlin gastiert. Hallo, Sarah Tom.
Hallo.
Haben Sie eigentlich noch Geduld? Soll der Brexit jetzt nicht endlich mal kommen?
I think in the UK at the moment there's a lot of what you could call Brexit fatigue. And I think because it's been going on for so long, people are anxious and worried about the future.
Es gibt schon so eine Art Brexit-Müdigkeit in Großbritannien, weil es einfach schon so lange darum geht. Die Leute sind einerseits genervt und andererseits haben sie auch Angst und sind besorgt um ihre Zukunft, wie es weitergehen könnte. Und ich weiß, dass wirklich einige Leute diese Zukunft gerne kennen wollen würden, auch wenn sie vielleicht nicht so gut ist, aber sie wollen vorbereitet sein darauf, was kommt. Und deswegen sehen sie dem vielleicht mit etwas Eile entgegen. Ich selber dagegen warte lieber. Ich finde es interessant, wie jetzt die Wahl ausgehen wird. Ich bin natürlich auf Seiten von Jeremy Corbyn, weil es mich interessiert, wie er es machen würde, wie er weitermachen würde. wie er versuchen wird, einen neuen Deal hinzubekommen. Und dann hat er ja den Plan, diesen den Leuten vorzulegen und sie erneut darüber abstimmen zu lassen. Das Problem beim ersten Referendum war ja, dass es keine klaren Informationen gab, dass die Leute gar nicht wussten, worüber sie abstimmen, im Prinzip, was die Folgen davon sein könnten. Also sie wussten das nicht. Insofern kann ich zusammenfassen, ich habe keine Eile. Ich bin da eher vorsichtig, aber ich sehe schon, dass die Erwähnung des Wortes Brexit den Leuten die Schultern nach unten sacken lässt.
I do understand that when you're in the UK at the moment, the mention of Brexit makes people's shoulders sigh.
Sollte die Opposition bei der Wahl dann gewinnen, dann hat Labour-Chef Corbyn, den Sie erwähnt haben, eben die Initiative Charta für Kultur und Renaissance der Kultur angekündigt. Könnte das die Lage verbessern für Gruppen wie Gob Squad und andere, für Avantgarde und Off-Kultur, vor dem Hintergrund, dass es mit der Kulturforderung in Großbritannien ja eher schlecht aussieht?
The truth is that things couldn't get harder. So at the moment the decline in arts funding in the UK has been quite shocking.
Es ist so, dass es eigentlich kaum schlimmer werden kann, was diese Situation betrifft in Großbritannien. Dieser Niedergang der Finanzierung der Kunst und der ganzen Theaterlandschaft und so weiter ist schockierend. Und deshalb ist die Idee von Corbyn, mehr Geld für Kunstprojekte und überhaupt zu investieren, natürlich gut. Und man hat Hoffnung darauf. Man hofft gleichzeitig, dass es in die richtige Richtung gehen wird, dass es die richtigen Leute treffen wird, die dann Finanzierung erhalten. Aber jetzt, obwohl kaum Geld übrig ist, machen die Leute tolle Sachen damit. Also sie wissen halt genau, dass sie nur wenig zur Verfügung haben, müssen das ganz konkret einsetzen. Die Künstler haben wirklich kluge Überlebensstrategien entwickelt, um unter diesen Situationen weiter arbeiten zu können, weil ihnen so viel weggenommen worden ist. Aber diese wirklich wertvollen Überlebensstrategien fließen eben in die Arbeit in Großbritannien mit ein, das kann man sehen.
I think the survival techniques that people have devised have been really valuable. And I think that they will keep feeding into the work that's made in the UK.
Aus künstlerisch-kultureller Sicht ist dieser Brexit-Wahnsinn ja auch fruchtbar. Da wird viel gestritten, so viel wie vielleicht selten zuvor. Vor allem auch über soziale Themen, Armut und Ungleichheit. Wie sehen Sie das als Kulturschaffende?
I think that artists always have to respond to their surroundings and the zeitgeist, you know, what's happening around them.
Ich denke, Künstler müssen immer reagieren auf das, was in ihrer Umgebung vorgeht, auf den Zeitgeist, was passiert. Und wenn sie irgendwie halbwegs sensibel sind, dann nehmen sie auch diese Nuancen wahr. Und das betrifft auch die Konversation um den Brexit. Alles, was darum gesprochen wird, ist ja momentan sehr komplex. Es ist nicht mehr rein binär. Es gibt nicht mehr ein klares Nein und ein klares Ja. Diese Nuancen sind auch insofern interessant, wenn man guckt, wie die Leute zuhören, in welcher Art und Weise sie aufeinander reagieren, wie sie aus ihrer jeweiligen Blase herauskommen, dass man seine Perspektive ausweiten kann. Und das ist wichtig auch für die künstlerische Praxis, dass wenn man jetzt schaut, wie regelrechte Gespräche, Verhandlungen fast stattfinden in Pubs, in Busschlangen, beim Arzt oder sowas, das sind komplexe Gespräche. Und wenn man zuhört bei anderen, was sie sagen und wirklich deren Meinung in Betracht zieht, dann kann sich daraus auch was entwickeln. Es gibt natürlich nach wie vor sehr viele Menschen, die einander überhaupt nicht zuhören, und man kann auch ein Wachsen des Hasses weiterhin beobachten, ohne die Künstlerszene natürlich. Die sind daran hoffentlich nicht beteiligt.
Yeah. And you know, there is a rise of hatred, but let's hope the artistic community are not joining in with that.
Genau, aber die Frage wäre natürlich, ob die Künstlerszene da die richtigen Fragen stellt innerhalb dieser Debatte. Und da würde ich Sie mit Ihrem Blick auf die aktuelle Szene auch fragen, welche Arbeiten fallen Ihnen da auf, welche politischen, welche Gegenwartsstücke, und werden dort eben auch die richtigen Fragen gestellt?
So it will be present in all the work that's being produced at the moment in the UK, I would say. I think anything that's being made, everything will be hint and tainted with this discussion.
Irgendwie ist der Brexit in allen Arbeiten, die man so sieht, in Kunstwerken und Stücken und sonst was präsent. Alles scheint davon durchtränkt zu sein. Man müsste schon komplett isoliert leben, um nicht irgendwie auch diese Situation zu kommentieren oder mit einfließen zu lassen. Auch wenn wir in Großbritannien weniger direkt über den Brexit reden, mir fällt zum Beispiel auf, dass wenn ich wirklich Gespräche über wie sieht es mit dem Brexit ausführe, dann ist das hier in Deutschland. In Großbritannien versucht man einfach weiterzuleben, dass man sein irgendwie weitermacht mit dieser Ahnungslosigkeit, die die Zukunft betrifft. Und ja, die Leute reden, aber nicht absichtlich über den Brexit. Dann ist es eher so, dass man auf ein Thema kommt und dann versteht, oh, das wurde ja von der EU finanziert. Was weiß ich, dieser Park, dieses Kunstwerk, das Erasmus-Stipendium des eigenen Kindes, das ihm ermöglicht, nach Frankreich zu gehen. Dann merken die Leute, wie europäisch Großbritannien eigentlich inzwischen geworden ist und welche Folgen es für uns alle haben würde, wenn das plötzlich aufhören würde. Wo es wirklich sehr deutlich spürbar ist, dieses Thema Brexit, ist in den ganzen Sparmaßnahmen der Regierung. Und diese Sparmaßnahmen sind im allgemeinen Gespräch ein wesentlich größeres Thema als der Brexit momentan.
And even more present, and is probably why Brexit is happening, is austerity. The austerity measures that were brought in, I think, are a bigger topic than Brexit, actually.
Der Brexit soll kommen Ende Januar, aber wer weiß, was in den Wahlen in 2 Wochen da so auf die Politagenda kommt. Sicher planen kann niemand, weder dort noch anderswo. Und die Gesellschaft ist polarisierter denn je. Das ist ein ideales Terrain, um künstlerisch auch andere Debatten anzustoßen. Die Gruppe Yoke Collective tut das mit Kunstperformances im öffentlichen Raum an der Grenze zum Aktivismus. Sogenannte Dazzle Walks gegen die allgegenwärtige Kameraüberwachung und Camouflage-Tricks gegen Gesichtserkennungssoftware. Ich habe mit Emily Roderick und Georgina Rowlands vom Yoke Collective in London gesprochen und gefragt, wie funktionieren denn Dazzle Walks und Camouflage-Tricks? Was ist das für eine Technik?
Yeah, so the Dazzle Club is a project that we created in August this year. We use a technique called CB Dazzle, which is a.
Und die beiden beschreiben das dann so: Der Dazzle Club ist ein Projekt, das wir im August dieses Jahres angefangen haben. Wir verwenden eine Technik namens CB Dazzle. Das ist ein Gesichtsfarbenmuster, das der Künstler Adam Harvey erfunden hat. Man kann unterschiedlich farbige Streifen im Gesicht haben, die dann die Gesichtserkennung blockieren. Wir machen mit dem Dazzle Club jeden Monat einen stummen Spaziergang, haben damit angefangen als Reaktion auf Zeitungsartikel über das Einrichten solcher Kameras am King's Cross. Dort haben wir nämlich studiert eine Zeit lang. Die Technik ist aber noch nicht wirklich ausgegoren. Es gibt noch einige Probleme. Das Wichtigste an unserem Projekt ist, dass die Leute zusammenkommen, die an Überwachungspolitik interessiert sind und Kritik daran. Wir erkunden verschiedene Gegenden in London, öffentliche, auch private Grundstücke, die extrem überwacht werden und eine Dichte haben an Kameras. Und dann diskutieren wir die Erfahrungen, wie wir uns gefühlt haben in diesen öffentlichen Räumen, ob wir diese Kontrolle hatten, das Gefühl, hinter der Camouflage versteckt sein zu können. Denn es geht ja auch um Unsichtbarkeit und Sichtbarkeit. Wir tragen diese bunten Gesichtsfarben dann, aber die Kameras können uns eben nicht sehen. Wir sind versteckt bei offener Sicht. Und das Wichtigste ist, all diese Aktivisten, Künstler, Normalos dabei zu treffen, mit ihnen spazieren zu gehen und zu diskutieren.
And then afterwards we have a discussion about where we went, what we experienced, how we felt in this public space, if we felt controlled or if we felt hidden.
Das sagen also Emily Roderick und Georgina Rowlands vom Yoke Collective in London. Ich habe sie dann weiter gefragt, wie setzen sie sich denn in ihrer Arbeit mit dem Brexit auseinander?
Yeah, I mean, maybe not necessarily directly looking at possibly Brexit at this time, maybe within our
also das Projekt geht nicht direkt um den Brexit, aber generell um die politische Instabilität in diesem Land, wie die verschiedenen Formen von Kontrolle ausgebaut werden, wo wir als Menschen in dieser öffentlichen Arena stehen, wie wir durch die Räume navigieren. Und wie wir, ja, ich will nicht sagen, die Kontrolle wieder erlangen, aber unsere Position in dieser Gesellschaft einnehmen können. Kunst ist da auch eine Art Support. Und bei all dem Brexit und den Wahlen versuchen wir, unsere Autonomie zu behaupten. Wir wollen, dass die breite Öffentlichkeit sich fragt, wo sie in diesem Überwachungsstaat steht.
In a way, act as some sort of support as well.
With kind of everything going on with Brexit and changes to government with the general election, I think we are trying to find our own autonomy within.
Ja, und wie ist die aktuelle Stimmung in Bezug auf den Brexit?
It's probably a bit of a split in a way, probably an internal split within a lot of the people that we've kind of come into contact with. But there is this sort of, yes, I'm fed up with everything that's going on now.
Ja, da ist eine Spaltung auch in den Leuten selbst, mit denen wir in Kontakt sind. Da gibt es dieses, ja, ich habe die Schnauze voll, ich will jetzt nur noch, dass die Wahl rum ist. Und die Leute, die für Remain gestimmt haben, die sind frustriert von den ganzen Diskussionen, von der Frage, ob es womöglich doch noch zu einer Umkehr des Brexit kommen kann. Dann wären natürlich alle froh. Aber es gibt diese Frustration, dass sich das so lange hinzieht, eine Never-Ending-Story. Und trotzdem, obwohl man so erschöpft ist von all dem Gemausche in der Politik, von illegalen Sachen, wollen die Leute zurückschlagen, sich die Deutungshoheit über das Geschehen zurückholen. Dafür sind die Diskussionen, die wir machen, gut, um zu verstehen, was passiert und was wir damit fühlen.
That people are also then kind of wanting to fight back and kind of reclaim what's going on. So I think there is a big split, there's an internal split within people in terms of how people want to move forward with these issues. And I think that's why kind of especially with the work.
Und auch das ist noch Thema. Unsere Gesichter sind ja sehr wertvoll geworden, was Kontrolle und Überwachung angeht, aber auch für kommerzielle Zwecke, zum Beispiel für Werbung, wie wir online gesehen werden, wie wir Informationen aufnehmen, wie unsere digitalen Fußabdrücke wachsen. Und all das wird zu einem riesigen Markt. Es geht darum, seine eigenen Bilder wieder zu beanspruchen, wie wir in diesem Online-Raum, diesem Kontrollnetzwerk umhersteuern. Das ist sehr wichtig.
And how we're kind of seen online and how think we receive information online as well, that our kind of digital footprint is very much changing.
Und schließlich noch die Frage, wie blicken Sie selbst, die beiden Aktivistinnen, jetzt auf die bevorstehenden Wahlen?
I think for the first time in my life, with all of the general elections that I've kind of witnessed, this is the first time I felt a real resistance, mm-hmm. especially within the kind of...
Zum ersten Mal in meinem Leben stelle ich bei Wahlen einen wirklichen Widerstand fest, besonders unter den Jüngeren, bei denen es gewöhnlich eine politische Apathie gibt und gab, beziehungsweise früher gab. Das ist eine Wahl, bei der die Leute jetzt wirklich einen Wechsel wollen, eine Veränderung. Und 100.000 junge Leute registrieren sich für die Wahlen zum ersten Mal. Ich habe die Hoffnung, dass sich dann die Dinge ändern zum Besseren. Ja, es gibt jetzt auf jeden Fall eine andere Energie, auch mit der Furcht, dass die Konservativen wieder gestärkt an die Macht kommen. Aber ich glaube, das ist eine gute Zeit, auch wenn sie stressig und intensiv ist, gerade mit diesem Widerstand, den man spürt, gerade mit den Leuten, die sich zur Wahl registrieren. Wir brauchen mehr davon, und um eine bessere Repräsentation zu bekommen und damit einhergehen, hoffentlich bessere Entscheidungen dann auch.
Power again, but with that kind of frustration as well, with the kind of re-unearthing previous kind of discussions as well, I think that this is actually a very good time.
Das sagen also die Kunstaktivistinnen Emily Roderick und Georgina Rowlands vom Joke Collective. Jetzt am Wochenende veranstaltet die Gruppe einen Workshop über Anti-Überwachungstechniken im Barbican Center in London. Und ich möchte abschließend in diesem Spezial noch einmal mit Kulturjournalist Robert Rothiefer in London über das Feld Kunst und Aktivismus in der aufgewühlten Zeit der Brexit-Debatte sprechen. Hallo nochmal.
Ja, hallo. Ich habe sehr interessiert zugehört.
Das ist sehr schön. Robert Rothiefer, wir haben ja eben die beiden Aktivistinnen gehört, auch vorher die Schauspielerin Sarah Thom. Mhm. Und alle sagen, dass die politische Unsicherheit in Großbritannien zwar an die Nerven und auf die Nerven geht, aber auch irgendwie doch auch fruchtbare Diskussionen hervorbringt über die Riesenprobleme im Land. Doch die Kulturszene insgesamt spielt ja eine ambivalente Rolle. Also Kunstaktivismus boomt, aber die Popmusikszene tut sich zum Beispiel schwer. Das haben wir ja vorhin erörtert. Wo kommt dieser Widerspruch her? Warum teilt sich das auf?
Ich glaube, es ist eine gewisse Mischung zwischen diesem Gefühl der Hilflosigkeit und dem Aktivismus. Also wir sprechen ja hier jetzt auch an einem Tag, wo ja eigentlich Klimastreik stattfindet. Ne? Und gestern hatten wir eine Fernsehdiskussion, an der zum Beispiel Boris Johnson gar nicht teilgenommen hat, weil ihn das Thema Klimawandel einfach nicht wahnsinnig interessiert. Und er weiß, das ist nicht seine Stärke. Mhm. Also das heißt, wir haben hier ein Anliegen, das für die junge Generation vielleicht das existenzielle, wichtige Anliegen ist. Und sie finden das in dieser Tages Politik nicht repräsentiert. Ne? Und da gibt es natürlich ein gewisses Gefühl, dass man überhaupt nichts bewirken kann. Dazu kommt noch dieses britische Mehrheitswahlrecht, wo ja per Wahlkreis gewählt wird. Das heißt, die Konservativen können eine große, wie es jetzt gerade aussieht nach den Umfragen, Mehrheit erringen, selbst wenn sie zum Beispiel 40% oder 42% des Votums haben. Das kommt eben darauf an, wie es sich über die Wahlkreise verteilt. Aber auch da stelle ich schon fest, dass es unter den Jungwählerinnen und Jungwählern und eine unter anderem auch von Grime for Corbyn, dieser Plattform, über die wir vorher gesprochen haben, unterstützte Bewegung gibt, zum Beispiel Boris Johnson aus seinem eigenen Wahlkreis rauszuwerfen. Das heißt, da wird schon sehr konstruktiv gearbeitet. Ich denke, wir werden später mal auf diese Zeit zurücksehen, ist jetzt historisch, und da wird sich ein gewisser Vergleich auftun mit der Zeit der Ära Thatcher ungefähr. Also es gab ja so Cool Britannia vor 20 Jahren zur Blair-Ära, wir können uns erinnern, als die Kunstszene ziemlich nah gekommen ist dem politischen Establishment und sich auch ablichten hat lassen mit Politikern, und man hat da subventioniert, dort ein bisschen gut geheißen und so, und das war auch ein bisschen eine Gefahr, weil es irgendwie, was Sarah Tomner gesagt hat, das ist nicht unschlüssig, dass sehr viel jetzt stattfindet, wo Künstler versuchen müssen und Künstlerinnen versuchen müssen, sich mit einer Welt zurechtzufinden, in der sie nicht mehr als Aushängeschild gewollt werden, sondern und sich neu als widerständisch begreifen und neue Arbeitsweisen entwickeln müssen. Und ich glaube, das ist momentan jetzt eine spannende Phase.
Eine Phase. Des Umbruchs.
Und wie gesagt, mich erinnert sie stark an die Thatcher-Zeit in den 80er Jahren, als das gesamte musikalische und künstlerische, die gesamte Szene gegen die Regierung zu sein schien. Und das war auf eine gewisse Weise auch sehr spannend. Und ich glaube, es wird jetzt erst richtig spannend. Wahrscheinlich erst nach den Wahlen, wo, glaube ich, doch Boris Johnson gewinnen wird.
Robert Rothiefer in London, das war unser Kompressor-Spezial zum Thema Brexit, Popkultur und soziale Bewegung in Großbritannien. Alle anderen Kompressor-Podcasts der Woche stehen online und in Ihrer Podcast-App bereit. Vielen Dank fürs Zuhören.